Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat er sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routinier sich da, Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! Yeah! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Ja, noch nicht mal 5 Sekunden auf dem Platz und es geht schon los. Schön, guten Tag, herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, zur 53. Ausgabe am Sonntag, den 13. Dezember 2020. Doppelspitze, der Fußball-Podcast, ist wieder am Start natürlich. Wie ihr es kennt, seit den letzten Wochen zugeschaltet, also nicht physisch an einem Ort, sondern nur digital miteinander verbunden, begrüße ich in Berlin Friedrichshain live vor Ort, Henning Schneider. Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, Leon.
Henning.
Und guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans.
Ja.
Im einzigen Monat des Jahres, wo man so richtig immer weiß, welches Datum es ist, wenn man morgens ein kleines Türchen aufgemacht hat, wo die Zahl draufsteht. Das ist nicht mal eine sehr gute Denkhilfe.
Ja, das ist genau, das ist für Menschen wie dich, die sich das nicht merken können. Ich gucke mir immer das vorher im Kalender nach. Ich habe ja keinen Adventskalender, also gucke ich das im normalen Kalender auch nach, sonst wüsste ich es trotzdem auch im Dezember nämlich nicht. Also ich gehöre auch zu den Menschen, da muss ich mich also mit einschließen. Dritter Advent heute, oder wie ich ihn nenne, den heutigen Tag, der Lockdown Decision Day. So könnte man, so würde Sky ihn wahrscheinlich nennen.
Ja, den ganzen Tag begleiten auch. Rund um die Uhr, vor der Pressekonferenz, während der Pressekonferenz, nach der Pressekonferenz Beratung.
Ja. Man weiß gar nicht mehr, wie viele Bund-Länder-Gipfel es jetzt überhaupt war. Und ja, aber auf jeden Fall einer, der wahrscheinlich trotzdem herausragen wird, denn es wurden sehr harte Maßnahmen, sehr harte Schritte nochmal beschlossen. Gerade eben ist die Pressekonferenz vorbeigegangen. Wir nehmen hier am Vormittag auf, noch kurz vor 12 Uhr Mittagessen für viele. Vielleicht nehmt ihr das gerade ein, wenn ihr uns hört. Und es gibt tatsächlich harte Regeln. Also, wir fassen das mal ganz kurz zusammen, damit ihr auch auf dem aktuellen Stand seid und wir uns selber auf dem aktuellen Stand bringen. Es wird hart. Also, es gibt tatsächlich eigentlich das, was man eigentlich schon vor Wochen wahrscheinlich hätte machen müssen. Die Wirtschaft wird nochmal runtergefahren, also der Einzelhandel wird runtergefahren. Es gibt nur noch, Lebensmittelläden werden nur noch offen haben, auch alle anderen Läden sind zu, also Drogerien, nehme ich mal an, werden noch offen sein. Schlechte Nachricht für dich, Henning, auch Friseure sind dann dicht.
Ja, Schalke kam zu spät auf jeden Fall. Haben nicht rechtzeitig ermöglicht, zum Friseur zu gehen. Jetzt wird es wohl im nächsten Jahr erst wieder was.
So, und du musst mal erzählen, du hattest eigentlich einen Termin, ne?
Ja, ich wollte Schicksal spielen und ich hatte mir vorgenommen, Schalke zu retten. Nicht mehr und nicht weniger als das. Und habe mir gedacht, wenn ich erst wieder zum Friseur gehen darf, wenn Schalke gewonnen hat, was passiert dann, wenn ich mir einen Termin mache für nächste Woche? Das heißt, ich habe beim Friseur angerufen, habe für Donnerstag einen Termin ergattert und dachte, damit zwinge ich Schalke ja dazu, an diesem Wochenende nachzulegen. Ist ein bisschen wie, wenn man einer Katze ein mit Marmelade beschmiertes Toastbrot auf den Rücken schnallt und die dann aus dem ersten Stock bitte nur vom Balkon runterfallen lässt, dann auf welcher Seite landet sie? Weil Katzen landen immer auf den Füßen, das Butterbrot landet immer auf der beschmierten Seite. Das heißt, das ist dann unmöglich. Und das wollte ich jetzt herausfinden mit Schalke, dem Friseur und mir. Und ja, jetzt kommt mir leider der Lockdown dazwischen.
Ärgerlich. So eine blöde Sache. Ja, aber das heißt, du bist dann wirklich einen Tag nach dem Lockdown. Also die Frage ist wirklich, ob die den vielleicht ein bisschen vorziehen können, auch den Termin. Auch im Interesse aller Schalke-Fans. Ja,
das stimmt. Vielleicht sollte ich da in Gelsenkirchen mal anrufen, dass die eine Petition schalten ganz schnell, dass ich noch einen Termin am Dienstag bekomme. Ja, es ist, also ich weiß nicht, ob es jetzt der allerletzte Termin ist, den ich da bekommen habe, Donnerstag, vielleicht rufe ich nochmal an und frage, wie es Montag, Dienstag aussieht. Da werde ich wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der anruft. Also, ja. Wobei, heute hat der, ich glaube, Sonntag und Montag sind die beiden Tage, wo der Friseur zu hat. Ist Montag so ein klassischer Friseur-Zutag eigentlich?
Ja.
Es gibt ja so Berufsgruppen, die immer an einem Tag zu haben. Montag ist Friseur, ne? Weil meiner hat auch am Montag zu. Und das heißt, ich erreiche da vor Dienstag eh keinen. Das ist, glaube ich, aussichtslos, da am Dienstagmorgen anzurufen und zu sagen, kann ich heute noch kommen.
Ich befürchte auch. Ich hatte auch noch versucht, mir vor Weihnachten noch einen Termin zu nehmen. Und habe dann angerufen bei mehreren Friseuren und bei einem bin ich jetzt auf der Warteliste, aber das kann ich natürlich jetzt auch knicken. Also da gibt's schon, waren schon alle Termine weg, ja, und die meinten so, nee, wir können sie auf die Warteliste, ja, setzen, manchmal sagen ja Leute ab. Da war ich auf Platz 4, ja, also Champions League, auf der Warteliste, aber ist dann jetzt, glaube ich, auch hinfällig.
Ja, ja, Mist. Da müssen jetzt alle unsere nächsten Verwandten, die uns an Weihnachten begutachten dürfen, damit leben, dass wir jetzt Haare haben.
Ja,
mehr als vielleicht optimal.
Ja. Womit wir beim Thema wären. Also Weihnachten soll es laut der Kanzlerin und den Länderchefinnen und Chefs möglich sein, seine Verwandten zu sehen. Man soll aber eine Sicherheitswoche einlegen. Sprich, eine Woche vorher so quasi in Selbstquarantäne gehen, um möglichst rauszufinden, ob man Corona hat oder nicht. So ungefähr. Ja. Und wenn man es hat, ja, dann sollte man wahrscheinlich nicht in seine Familie besuchen. Wäre jetzt so mein Ratschlag.
Vermutlich, ja.
Und was ich auch krass finde, es wird ein, also heißt krass, ich finde es gut, aber ich finde es trotzdem überraschend, dass sie es jetzt noch gemacht haben. Es wird ein Böllerverbot geben. Also es wird, der Verkauf von Silvesterfeuerwerk wird untersagt.
Das ist krass. Es war ja vorher schon geleakt worden, dass es vermutlich dazu kommen könnte und jetzt haben wir da Gewissheit. Ich finde es auch eigentlich gut, weil ich bin kein riesen Feuerwerksenthusiast und gerade jetzt, wo die Krankenhäuser eh schon am Limit sind und mit anderen Dingen wichtiger beschäftigt sind als mit verletzten Händen und Gesichtern und anderen Körperteilen, weil man den Böller zu spät losgelassen hat, ist wahrscheinlich ein guter Schritt. Ist ja ohnehin, gibt ja auch verschiedene Initiativen, dass man lieber das Geld spenden sollte, dass man das nicht so, es ist auch schlecht für die Umwelt, sehr viel Feinstaub, der da verpulvert wird und dass das Geld woanders auch besser hingehen kann, als da irgendwie 300 Euro für Böller auszugeben. Ist ja auch Wahnsinn, was Leute für Böller ausgeben.
Ja, mehr als für ihr Essen.
Einkaufswagen voll.
Also ich meine, gut, die Feuerwerksindustrie wird natürlich jetzt Sturm laufen. Gibt es da Soforthilfen, frage ich mich. Weil das sind natürlich, da hängt eine ganze Industrie dran. Da ist Deutschland wahrscheinlich auch Weltmarktführer, so ungefähr. Ich denke da nur an große, ja, Firmen wie Weco, wie andere. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, also die werden bestimmt sich dagegen, na gut, aber da musst du halt Lösung finden. Ist jetzt halt einfach mal so. Und ja, letztendlich.
Es ist ja auch.
Ja.
Ist ja auch eine Industrie, es gibt ja den professionellen Sektor, also es gibt ja ganzjährig quasi Profi-Feuerwerk zu, weiß nicht, gibt ja so Freizeitparks, wo jeden Abend Feuerwerk ist, Disneyland oder so, also da geht ja auch einiges hin an Absatz, aber trotzdem ist ja für den Privathandel, sind das ja nur die paar Tage, wo man das kaufen darf überhaupt und dann wird es ein bisschen benutzt, also das ist ja quasi, das Weihnachtsgeschäft ist ja ohnehin für den Einzelhandel die wichtigste Zeit im Jahr, aber für Silvester, also Feuerwerk, Silvester für die Feuerwerksindustrie ist, glaube ich, nochmal wichtiger, weil das ja sonst gar nicht verkauft werden darf.
Das ist richtig. Aber es ist natürlich vielleicht wird es ein Paradigmenwechsel jetzt, weil man feststellt, wie geil Silvester sein kann, ohne den ganzen Scheiß auf der Straße, dieser ganze Müll, der ja auch immer entsteht. Wie viele, also auch die Gewerkschaft der Hunde, ja, wird natürlich auch sagen, wir freuen uns, dass endlich mal Silvester ohne Lärm ist. Also da gibt's schon einige, ja, Stellungnahmen, die ich da gehört habe aus dem Hundebereich auch. Die freuen sich sehr. Ja. Also vielleicht ist ja wirklich.
Es gibt ja so Ecken. Ja. Es gibt so Ecken in Deutschland, wo man gar kein Feuerwerk machen darf, weil zum Beispiel in Nordfriesland die Reetdachhäuser stehen, wo das zu gefährlich wäre aus Brandschutz. Und da fahren ja zunehmend auch viele Leute mit Hund gerne hin. An Silvester und haben das dann da ohne Feuerwerk. Das kann man jetzt auch im heimischen Garten haben.
Ist richtig, das wird ein Genuss für alle. Hoffentlich bleiben dann auch einfach mehr Leute jetzt sowieso aufgrund der Regeln gesund und können das auch gesund erleben. Ansonsten sieht es ja einfach auch ziemlich schlecht aus, was so die Zahlen angeht. Es ist ja wirklich eine unfassbare Dynamik mal wieder drin. Und man fragt sich, wo sich die ganzen Leute irgendwie anstecken. Also so geht es mir zumindest, weil. Also ich kann natürlich dann nur so von mir springen, aber ich habe sämtliche Kontakte runtergefahren. Also ich hatte jetzt keine Ahnung, in den letzten 3 Wochen, also ich glaube, habe ich 2 Leute, wenn überhaupt, und dann auch nur mit Maske und Abstand gesehen. Also ich hatte jetzt einen Interviewtermin unter der Woche, da musste ich hin, weil anders ging es nicht. Sonst habe ich alle Interviews, die ich beruflich gemacht habe, immer per Zoom oder so gemacht. Und da musste ich halt vor Ort, ja, weil ich vor Ort was gesehen habe, da haben wir die ganze Zeit Maske getragen, es war draußen und das war mein einziger Kontakt die letzten 2 Wochen. Vorher habe ich gar keinen gesehen und ja, naja, also es ist auf jeden Fall, wir werden sehen, ob das jetzt was bringt. Wir können es natürlich nur hoffen, dass die Zahlen dann mal wirklich jetzt spürbar runtergehen und wir haben viel über Feuerwerk geredet. Auch der Bundesligaspieltag, der 11., er war ein wahres Feuerwerk. So kann man es durchaus sagen. Und in Berlin, in Köpenick, wurde sogar wirklich eins gezündet von den Fans, der Union-Fans nämlich, während, ich glaube, der Halbzeit oder kurz bei Beginn der zweiten Halbzeit von Union gegen Bayern haben sie ein paar Raketen in den Himmel steigen lassen. Denn ihr Team hat sich ja, auch wacker geschlagen. Also kann man nicht anders sagen. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf. Unions Punktgewinn gegen die Bayern. Aber ansonsten wird bei uns heute in Folge 53 von Doppelspitze im Fokus stehen die Blamage von Borussia Dortmund. Lucien Favre, werden wir noch hören, was er dazu sagt. 1:5 gegen einen wie entfesselt aufspielenden VfB Stuttgart, das jetzt, muss man wirklich sagen, eigentlich ziemlich sicher das Überraschungsteam der Saison werden könnte, jetzt schon ist, aber auch nachhaltig werden könnte. Da werden wir drüber sprechen. Natürlich gucken wir auf die Hertha, das ist klar. Ansonsten haben wir nach der Pause noch ein sehr schönes Revival mal wieder vorbereitet. Ein Comeback, ein Spiele-Comeback. Es wird eine neue Runde geben im Spieleklassiker von Doppelspitze. Was macht der denn eigentlich?
Ja, spannend.
Henning, freue ich mich drauf. Da kannst du dich drauf freuen. Da habe ich was Schönes vorbereitet. Und ach, das wird toll. Das wird ein schöner, da habe ich einen schönen Spieler rausgesucht.
Ja, wenn es mir mit Scholl ist, würde ich jetzt schon gerne lösen.
Den vermutest du die ganze Zeit, Henning. Ich werde nicht einmal, werde ich mehr mit Scholl da reinnehmen. Ja. Oder irgendwann, wenn du gar nicht damit rechnest, so in 3 Jahren oder so.
Ja, ja. Oh Mann, das wird dann hart.
Ja, ich glaube.
Wenn ich das erstmal denke, nein, heute sage ich das nicht und dann ist er's.
Ja. Ja, wollen wir reingehen in den 11. Bundesligaspieltag? Ich habe übrigens gestern wieder das Sportschau-Experiment gemacht. Ich habe mir keine Endergebnisse angeguckt. Habe dann hier während des Spieltags auf dem Sofa ein bisschen gelesen. Dann ein bisschen früher angefangen zu kochen, um mir die Zeit zu vertreiben. Und habe dann die Sportschau geguckt, ohne Ergebnisse zu wissen. Und es war aufregend. Ich kann es nicht anders sagen. Also auch Hertha wusste ich nicht. Ja, das muss man mal dazu sagen. Ja.
Das will was heißen.
Es war wirklich krass. Und eine Sache übrigens. Und
konntest du dann überhaupt in Ruhe lesen, wenn du so gespannt warst, wie die Hertha spielt? Also die Hertha spielt parallel gegen Gladbach.
Ja, ich kann das.
Und du schmökerst das.
Ich kann das. Okay. Ich habe dann, es ist für mich dann eher dieser Thrill, das nicht zu wissen und dann noch so ein Highlight zu haben am späten Abend. Man muss sich jetzt ja die Highlights selber schon raussuchen hier. Es gibt ja nicht so viele aktuell in Corona-Zeiten. Da muss man sich ja mal so ein bisschen auch so ein bisschen selber herausfordern auch. Und das war gestern meine Herausforderung.
Ja, nice. Den Tag ein bisschen in den Abend gestreckt.
Richtig. Und eine lustige Sache aus der Sportschau, das kann ich hier schon mal vorab sagen, es wird ja auch mal die Drittliga- und die Zweitligaspiele gezeigt. Und dann wurde das Spiel, ich glaube, Waldhof Mannheim gegen 1860 mit einem Kantersieg von 1860. Und der Kommentator sagte, folgendes, ich sag mal, also ein etwas weit hergeholter Vergleich, der natürlich zur Weihnachtszeit passt, den er sich, glaube ich, vorher in mühsamer Kleinarbeit aufgeschrieben hat. Und er sagte folgendes, Zitat, Mannheims Defensive zerbröselt hier wie ein Keks unter einem Autoreifen. Ja, da habe ich dann auch kurz gedacht, okay.
Ein schönes
Bild. Ja, das.
Ja, wer kennt das nicht?
Ja, ansonsten war es wieder herrlich, da auch die Spielernamen wie Heinz Mörschel von Uerdingen, glaube ich, sind mir da wieder begegnet. Bei Jahn Regensburg wird als Torhymne die Titelmelodie von Hawaii 5-0?
Ja.
Eingespielt, wenn das, aber ich glaube, ich hoffe, dass es das ist. also wirklich sensationell. War toll und auf jeden Fall ein Genuss. Und danach kam ja.
Schön mal, diesen Blick auch in die dritte Liga zu haben.
Ja. Ja, nee, ist wirklich, war wirklich interessant. Und da können wir übrigens mal über auch Uerdingen mal in den nächsten Folgen irgendwann sprechen, weil da gibt es ziemlich krasse Konflikte mit dem Investor. Die spielen gerade in der Düsseldorfer Arena und konnten kurz vor dem Spiel, Anpfiff war noch nicht klar, ob sie die Miete für dieses Spiel quasi, das sie spielen dürfen, das überhaupt zahlen können, weil der Investor jetzt wieder abgerückt ist. Also das sollten wir uns mal irgendwann genauer angucken. Ja, aber Bundesligaspieltag, wir lassen es mal kurz dann das Highlight von gestern Abend erstmal vorziehen. Union gegen Bayern 1:1. Das kommt schon überraschend, oder?
Auf jeden Fall. Es ist ja auch tabellarisch. Verdient es den Titel Topspiel. Nicht ganz so sehr wie Leipzig gegen die Bayern letzte Woche, aber trotzdem Platz 6 gegen Platz 1. Das hätte man jetzt vor der Saison am 11. Spieltag nicht unbedingt so geschätzt, aber Union hat sich sehr gut präsentiert bisher, auch schon sehr etabliert. Die zweite Saison ist ja eigentlich, also die zweite Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, ist ja eigentlich die härteste, weil in der ersten hast du keine Erwartungen, wirst getragen vom Erfolg des letzten Jahres. Und das hat dann gut geklappt. Und die zweite Saison ist dann die Frage, wie verstärkst du den Kader, wie planst du neu? Hast ja auch mehr finanzielle Möglichkeiten als nach dem Aufstieg. Und dann ist es oft ganz schwer, in der Liga zu bleiben und die Qualität des letzten Jahres zu halten, auch die Euphorie. Und das sieht bisher bei Union sehr gut aus. Und da freue ich mich sehr persönlich, dass es wahrscheinlich auch nächstes Jahr zwei Berliner Mannschaften in der Bundesliga geben wird, also je nachdem, was die Hertha noch so veranstaltet. Aber zumindest Union trägt dazu bisher sehr bei und auch jetzt gegen die Bayern. Ein Punkt zu Hause. Das Traurigste an dem Spiel für die Köpenicker ist ja eigentlich, dass es ohne Zuschauer stattfinden musste, weil da vor der Waldseite, der proppevollen Waldseite, dem proppevollen Stadion da in Köpenick, wäre das natürlich ein Spektakel gewesen, einen Punkt gegen die Bayern zu holen.
Absolut. Und das ist ja schon das zweite Spiel gegen die Bayern zu Hause, was sie jetzt ohne Publikum bestreiten müssen. Das erste war ja, relativ direkt nach dem Lockdown, glaube ich, oder so. Und das haben sie ja verloren, glaube ich. Auf jeden Fall jetzt wieder ohne Zuschauer, beziehungsweise mit so ein bisschen entfernter Zuschauerunterstützung. Sie haben wirklich da irgendwie ein paar Raketen abgefeuert. Ich glaube, aus Anfang der zweiten Hälfte. Und Union hat echt richtig stark gespielt. Also ja. Ich habe mir die Spielzusammenfassung nochmal angeguckt und richtig gute Chancen gehabt. Hätten eigentlich in der ersten Halbzeit schon 2-0, 3-0 führen müssen. Iwoni war da teilweise frei durch und Neuer dann auch echt stark gehalten, muss man auch dazu sagen. Aber wirklich gute Chancen rausgespielt. Bayern, ja, man merkt so langsam, die wollen in die Winterpause, obwohl es die ja gar nicht so wirklich gibt, auch dieses Jahr. Also das wird noch eine lange Saison, auch für die Spitzenclubs. Ja. Also das kann man durchaus so sagen, weil ja auch die nach wie vor noch in der Champions League dann gefordert sind. Und da merkst du jetzt schon, dass da irgendwie einfach auch, ich glaube, gar nicht mal unbedingt nur die Fitness ein Problem ist, sondern einfach auch dieses permanent die Konzentration aufrecht zu erhalten, wenn du alle paar Tage gefordert bist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, schon echt, ich meine, gut, sie werden auch entsprechend entlohnt, das darf man nicht vergessen, aber es ist natürlich trotzdem schon sehr, sehr harter Terminkalender und Union wirklich super Punktgewinn, am Ende ein bisschen Glück auch gehabt, beziehungsweise Lute auch stark nochmal pariert. Das war ein Kopfball von Sané kurz vor Schluss und hat er richtig gut rausgekratzt nochmal. Und das bedeutet, dass die Bayern sich aktuell die Tabellenführung teilen müssen mit RB Leipzig und Leverkusen.
Ja, nur das Torverhältnis ist leicht besser.
Genau. Und Leverkusen kann heute sogar vorbeiziehen mit einem Sieg gegen Hoffenheim. Und da mal kurz übrigens mea culpa, ich habe die ganze Zeit immer behauptet, Wolfsburg wäre das einzige Team in der Bundesliga, das noch ungeschlagen ist. Nein, Leverkusen ist natürlich auch noch ungeschlagen. Das habe ich immer übersehen. Kann man ja auch durcheinander kommen bei diesen ganzen Werksclubs, die da ungeschlagen in der Bundesliga rumlaufen. Leverkusen auch noch ungeschlagen. Ja. Und die können heute die Tabellenführung übernehmen tatsächlich, weil Bayern eben nur 1-1 in Köpenick spielt.
Ja, ich glaube, es ist auch bei den dreifach belasteten Clubs auch eine Frage des immer wieder Wollens. Also nicht, dass sie es nicht wollen würden, aber immer wieder rauszugehen und nicht nur Dienst nach Vorschrift abzuliefern, sondern eben bissig zu sein und unbedingt gewinnen zu wollen. Gerade wenn du jetzt gegen eine Mannschaft spielst, die letztes Jahr aufgestiegen sind, auch wenn Hansi Flick in der Pressekonferenz gesagt hat, nach dem Spiel, dass sie die Unioner schon gut einschätzen konnten, wie die gegen den Ball pressen auch und wie mit wie viel Lust am Ballgewinn die auch dabei sind, wie gefährlich die dann auch sind mit schnellen Spielern vorne drin. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn man was beruflich macht, hat man immer mal einen Tag, wo man ins Büro geht und so halbherzig das Ding, den Karren die Landstraße runterfährt. Und das funktioniert halt in der Bundesliga nicht. Und wenn du da die ersten Minuten nicht auf dem Platz bist, mental, dann passiert so ein frühes Gegentor und dann musst du auf einmal gucken, dass du da was holst überhaupt in Köpenick. Und das ist, glaube ich, bei dem Kalender und Spielplan, den die momentan vor sich haben, enorm schwer, ab der ersten Minute wieder voll da zu sein bei jedem Gegner und in jedem Spiel Und das, obwohl die Bayern jetzt auch relativ komfortabel durch die Gruppenphase der Champions League gekommen sind, auch schonen konnten. Und man sieht auch daran, wie sehr da rotiert wurde teilweise, dass es auch bitter nötig ist eigentlich. Also so eine knappe Gruppenphase und noch dieser Bundesliga-Stress dazu wäre, glaube ich, auch zu viel gewesen.
Ja, und bei Union siehst du halt einmal mehr, du hast es schon gesagt, eigentlich die schwierigste Saison, die zweite in der Bundesliga, aber sie haben wirklich ein gutes Team sich da zusammengestellt, das ja auch gewachsen ist aus der ersten Saison. Es gab ja, klar, es gab ein paar Änderungen, die nochmal jetzt mit Kruse, der ja auch verletzt war gegen die Bayern, muss man ja auch mal sagen, mit Ivonie und Knoche hinten in der Abwehr und so und Lute jetzt auch im Tor, da gab es ein paar Änderungen, aber trotzdem ist das Grundkonstrukt ja das gleiche geblieben und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile und diese große Lust und auch einfach ein Willen, sich da reinzuschmeißen, das ist so ein eingeschworener Haufen, hat man das Gefühl. Das hat man ja auch im Berlin-Derby gesehen, es war ja unfassbar schwer für Hertha da durchzukommen bis zur roten Karte und das hast du echt, das ist eine Riesenqualität von Union, ne? Und das können sie aktuell sogar noch steigern mit einer fußballerischen Qualität, die dann zu Toren führt. Und das ist gerade wirklich gut. So. Urs Fischer ja auch seinen Vertrag verlängert unter der Woche bis 2023 jetzt. Absolut gerechtfertigt. Und das haben die Bayern gestern auch zu spüren bekommen. Ja, und in Dortmund haben sie was ganz anderes zu spüren bekommen, nämlich eine richtige Klatsche. Und das ist natürlich wirklich das, der Knaller des Spieltags eigentlich. Dieses 1:5 von Borussia Dortmund gegen den Aufsteiger. Gegen den Aufsteiger. Ja. VfB Stuttgart. Wahnsinn. Also wir reden hier immer noch über den Champions League-Teilnehmer, sich auch fürs Achtelfinale qualifizierten Verein Borussia Dortmund, der da Spieler hat wie Jadon Sancho vorne, wie gut Haaland gerade verletzt, das ist ja auch ein Problem, glaube ich, gerade aktuell, aber trotzdem haben unfassbare Leute geholt und verlieren jetzt 1:5 gegen den VfB Stuttgart. Und wir hören mal kurz rein, was Lucien Favre nach der Niederlage, nach dieser wirklich, nach dem Desaster gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Lucien Favre.
Es war, man muss sagen, eine Katastrophe in die Zweikämpfe, in die Balleroberung. Und deshalb war Stuttgart auch gut. Auch wir waren nicht gut und Stuttgart war gut.
Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Ja, harte, ehrliche, knappe Worte.
Ja.
Ist natürlich als Analyse dann an die Mannschaft ein bisschen zu kurz. Da muss vielleicht noch das eine oder andere mehr kommen. Außer wir waren nicht gut, die waren gut. Aber Lucien Favre ist ja auch bekannt als Mann deutlicher Worte und so kann man es dann kurz nach dem Spiel, muss man ja auch sagen, zusammenfassen. Schon, ich finde, es relativiert alle auch so ein bisschen der Lauf der Stuttgarter jetzt, die Niederlage der Hertha da am dritten Spieltag oder so, weil das war zu dem Zeitpunkt, dachte man noch, das wäre jetzt ein Spiel, das könnte man gut mal gewinnen. Und jetzt, wenn man jetzt gegen Stuttgart spielen würde, würde man es, glaube ich, auch anders angehen. Ich glaube, da würde man nach so einem 5-1 in Dortmund und auch den Spielen davor und allgemein dem Saisonstart der Stuttgarter, würde man, glaube ich, jetzt der Mannschaft auch mehr zutrauen. Nicht, dass man jetzt groß unterschätzt hätte damals, aber es war nach dem ziemlich frühen Duell Hertha-Stuttgart so ein bisschen Katerstimmung, dass man jetzt gegen den Aufsteiger verloren hat, aber jetzt haben noch andere gegen den Aufsteiger verloren. Das relativiert das alles ein bisschen.
Ja, und deswegen habe ich es auch nochmal so betont, dass es ein Aufsteiger ist, aber das vergisst man bei Stuttgart, finde ich, aktuell. Sie spielen halt sehr konstant, beziehungsweise einfach auch einen guten, richtig offensiven Fußball, eben nicht wie ein Aufsteiger, so wie jetzt Bielefeld zum Beispiel, die einfach auch eine andere, spielerische Qualität momentan auf den Platz bringen als Stuttgart sowieso, aber auch generell. Und Stuttgart liefert einfach Woche für Woche auch einen ziemlich geilen Offensivfußball ab, ne? Und ist auch irgendwie ein gutes Gesamtkonstrukt. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Also, du hast ja schon den Thomas Hitzesberger Fanclub gegründet, der jetzt ja auch nach dem Spiel bei Twitter geschrieben hat: Zitat, ich könnte Konfetti kotzen. So happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte. Sagt Thomas Hitzesberger, vielleicht ein bisschen im Überschwang der Emotionen rausgehauen, diesen Tweet. Aber man kann ihn verstehen. Und mit Matarazzo da an der Seite, als Trainer ist das auch irgendwie ein geiler Typ, so. dann hast du mit Mintzlaff als Sportdirektor jemanden, der einfach vom Mindset her und von der Qualität vom Scouting was mitbringt. Also es ist ein sehr, sehr gutes Gesamtsystem bei Stuttgart aktuell. Und das haben sie gestern eindrucksvoll dann auf den Platz gebracht. Gut, Dortmund hat sich dann auch ziemlich hängen lassen und auch nicht wirklich, dann auch mal spätestens nach dem 1:3 hätte man auch sagen können, okay, wir machen jetzt die Bude hinten dicht, damit wir nicht noch höher verlieren. Aber dann bist du halt irgendwie wahrscheinlich im Kopf auch woanders, läufst dann in zwei Konter noch rein und kassierst dann eben Treffer 4 und 5 noch. Aber es ist schon auch erstaunlich, dass sowas möglich ist bei Dortmund. Ich weiß nicht, ob das bei den Bayern auch so möglich wäre, ehrlich gesagt. Das ist halt auch, und mit denen misst sich halt auch ein Borussia Dortmund, ja. Also das, ja. Ich meine, ja, die Diskussion, wenn das jetzt so weitergeht, aber auch jetzt, denke ich mal, schon losgehen, ist Lucien Favre da noch der richtige Mann, weil sie haben jetzt ja auch davor nicht unbedingt überzeugend gespielt die ganze Saison über. Jetzt fehlt Haaland gerade, klar, aber es ist schon bedenklich.
Ist halt auch das, was ganz oben die Unterschiede macht. Nicht, es gibt niemanden, bei dem es keine Ausschläge nach unten gibt in der Leistungskurve. Die Frage ist, wie weit nach unten gehen die Ausschläge? Und dann ist natürlich, wenn die Bayern einen schlechten Tag haben und 1-1 spielen in Köpenick, ist das eine andere Kategorie, als wenn man einen schlechten Tag hat und 5-1 gegen Stuttgart verliert. Also dann ist halt auch der Ausschlag nach unten bei einer schlechten Leistung oder Konzentrationsschwäche ist dann geringer und dadurch holst du halt dann die mehr Punkte, die am Ende die Entscheidung machen, wer Meister wird. Und natürlich verlieren die Bayern auch mal, aber insgesamt ist, glaube ich, der Unterschied, oder das Stückchen, was Dortmund noch fehlt, um da ganz oben regelmäßiger und auch konstanter mitzumischen und auch mal wieder Meister zu werden, dass die Ausschläge, die es da nach unten gibt, zu krass sind.
Ja, und was mich denn doch überrascht, ist, dass sie anscheinend von Haaland doch sehr abhängig sind, weil du siehst es ja jetzt, er fehlt. Und klar, sie haben mit Reiner ein super Talent. Der erinnert mich auch ein bisschen an Götze so von seiner ganzen Technik, von seiner ganzen Schnelligkeit und von der Spielintelligenz auch. Ist ein super Talent. Also der wird auch mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch nochmal richtig durchstarten. So. Kann aber jetzt auch gerade noch nicht, glaube ich, in solchen Krisen spielen, nenne ich es jetzt mal. Man darf es auch wieder nicht übertreiben, aber in solchen Krisen spielen. Das Heft so an sich reißen und auch mal, irgendwie ist auch kein Lautsprecher sozusagen. Reus kann das irgendwie auch nicht mehr so wirklich. Der ist auch mehr oder weniger abgetaucht, hat man das Gefühl. Und Sancho ist jetzt auch nicht derjenige, der dann, wenn es schlecht läuft, irgendwie mal rumbrüllt. Hummels könnte das machen, hat es gestern anscheinend nicht geschafft, so durchzudringen. Ist ja auch schwierig dann, wenn es schlecht läuft. Und ja, dann wird es halt irgendwie, wenn dann auch noch so Spieler wie Can, der hat auch einen Katastrophenpass gespielt oder irgendwie auch einen Fehler auf jeden Fall gemacht vor dem Tor, wenn die dann auch nicht ihre Leistung bringen, ja, dann wird es halt schwierig, ne? Und Stuttgart auf der anderen Seite muss man auch wirklich mal sagen, wo wir hier beim Thema Stuttgart hat gut gespielt, wir haben nicht gut gespielt, Stuttgart hat gut gespielt, Stuttgart hat auch wirklich, ist halt einfach sautalentiert vorne, ne? Also super schnell, trickreich, immer wieder auch draufgehen vorne so. Das ist eine unangenehme, sehr, sehr gute Mannschaft. Und die werden, meine Prognose, auf jeden Fall die Saison ja ziemlich weit oben landen. Also ich meine, klar, da kann immer noch mal ein Einbruch kommen, aber erinnere mich schon sehr stark an die sehr erfolgreichen Jahre vom VfB, damals mit dem jungen Wilden und auch dem Meisterschaftsjahr, ja. Mhm. Also es ist schon stark.
Ja, 2007 damals, Hitzlsperger ja dabei und hat ja sogar zur Meisterschaft geschossen damals mit diesem Megator gegen Cottbus am letzten Spieltag 2007. Nach der Ecke von außerhalb des Strafraums reingebolzt.
Ist das so ein bisschen auch der Gründungsmythos eures Fanclubs, den du ja gegründet hast für Thomas Hitzlsperger?
Ich habe ich habe nicht 2007 den Fanclub gegründet, das nicht, aber ist eine schöne Geschichte. Ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und ich finde vor allem die Interviews, die er gibt, sind sehr gut. Und die Tweets natürlich auch.
Vor allen Dingen die Tweets, ja. Ah, sehr schön, ja.
Nee, aber bei Dortmund ein bisschen das vielbeschworene Problem, dass es sehr viele gibt, die den genialen, tödlichen Pass spielen können und zu wenige, die gerade diesen Pass annehmen im Strafraum, dass da keiner in der Mitte ist. Und wenn Haaland fehlt, also ist halt der Einzige, der mal da rein startet, mit seinen stachsigen, aber doch sehr, sehr schnellen und effizienten Schritten, und dann diesen Ball auch annimmt und verwertet. Und davon gibt es aktuell zu wenig. Da stehen zu viele um den Strafraum rum und lauern auf die Lücke, wo sie den Pass reinstecken können, die da auch hochtalentiert sind. Aber es ist zu wenig Abnehmerqualitäten und zu wenig Leute, die mal auch den Weg in den Strafraum dann nehmen.
Ja, und vor allen Dingen ist Haaland ja auch jemand, der irgendwie auch mal zwei Abwehrspieler bindet, weil er einfach so wuchtig ist und mit seinen 1,90 da dann auch irgendwie für Lücken sorgt, die andere dann nutzen. Ne? Also es merkst du dann schon, wenn jemand so fehlt. Und ich meine, bei den Bayern merkst du auch, wenn Lewandowski nicht gut drauf ist oder nicht da ist. So. Das ist halt einfach so. Es gibt natürlich herausragende Spieler, die so ein Team tragen können, und wenn sie nicht da sind, ist es schwierig. So. Wo wir vielleicht beim nächsten Spiel sind von Gladbach gegen Hertha, da hat ja auch Kunja gefehlt. Das hat man bisweilen auch gemerkt, aber trotzdem hat sich Hertha eigentlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Ich meine, Gladbach ja auch unter der Woche sich fürs Achtelfinale qualifiziert, glücklich mit einer Niederlage gegen Real und dann 0-0 im Parallelspiel von Inter gegen Donetsk. Da haben sie, hast du es gesehen, habe ich vorher auch nicht gesehen, habe ich jetzt auch in der Sportshow erst gesehen, dass die alle dann vor so einem Tablet hingen und die letzten Minuten da verfolgt haben. Bei Gladbach, im Santiago Bernabeu standen sie unten am Spielfeldrand, jemand hatte ein Tablet auf und da lief dann Inter gegen Donetsk und das ganze Team hat sich rumgescharrt.
Die waren in dem kleinen Stadion, also Real Madrid spielt gerade nicht im Santiago Bernabeu, sondern in dem Stadion von der zweiten Mannschaft, das jetzt also für ein Stadion der zweiten Mannschaft auch ganz schön groß ist, aber halt kleiner, also man merkt, es ist kleiner. Und da saßen die dann auf dem Rasen und haben nach Abpfiff noch das Spiel geguckt, das in Mailand noch lief. Und ich meine, sie hatten ja sehr deutlich und sehr, sehr verdient verloren und auch relativ schlecht gespielt und dann trotzdem sich sehr gefreut. Also es war eine skurrile Szene, aber natürlich völlig verständlich, denn in der Gruppe weiterkommen ist schon super. Und da freut man sich zu Recht, unabhängig davon, wie man da weiterkommt. Ich meine, Olympiakos Piraeus, die sind mit, ich glaube, 3 Punkten und 2 Toren sind die in die Euroleague gekommen als Dritter in der Gruppe. Es gibt also Gruppen, wo alle Punkte sich auf den ersten 2 Plätzen versammeln und dann kannst du halt mit 3 Punkten noch den dritten Platz klar machen. Und deswegen, man darf da, glaube ich, in so einer Gruppe nicht mäkeln, dass man da jetzt nicht mit einem Sieg gegen Inter oder Madrid noch weitergekommen ist, sondern einfach aufgrund der Konstellation. Aber ja, skurrile Szene, dass sie da noch zum Fernsehen gucken, sich versammelt haben. Nicht geduscht auch wahrscheinlich, sondern erstmal gucken, jubeln, dann duschen.
Ja, danach ging es in die Kabine, da wurde dann gefeiert. Ich hoffe, dass sich keiner erkältet, Mensch. Aber wohl in Spanien ist es ja auch ein bisschen wärmer. Das ist ja da. Ich wusste gar nicht, die spielen also nicht in Bernabeu, siehst du? Auch da mehr Kulpa, das wusste ich natürlich nicht. Schön, dass du das...
Genau, die Stefano oder der Stadio Di Stefano heißt
es. Di Stefano. Das kleine. Sehr schön. Klingt wie so ein italienischer Designer. Und vielleicht hat der ja den Glücksmantel von Bruno Labbadia geschneidert, den er jetzt seit 3 Spielen trifft. Das ist ein beiger, schöner, ja, man kann sagen, ein Luxusmantel, würde ich schon sagen. Immer offen trägt er den. Und so ein bisschen stylisch möchte er natürlich rüberkommen. Und er bringt Glück. Offenbar. Seit 3 Spielen trägt er diesen Mantel, Bruno Labbadia, und seit 3 Spielen ist die Hertha ungeschlagen, gestern auch. 1-1 gegen Gladbach und eine geile Bude von Guendouzi.
Ja, ein schöner Einstand.
Ja. Was hast du, schöner Einstand? Ich habe es nicht ganz verstanden akustisch, war gerade ein bisschen schlecht die Verbindung. Also
schöner Einstand. Er ist jetzt schon seit ein paar Spielen dabei, aber es war jetzt sein erster Bundesliga-Treffer und konnte sich sehen lassen auf jeden Fall. War also ein Fehler im Spielaufbau der Gladbacher, am eigenen Strafraum den Ball verloren, dann über Del Rosso und Darida zu Guendouzi und der mit Direktabnahme zentral da in den Winkel. Das war sehr schön und auch sehr überraschend. Die erste Halbzeit war ja relativ ereignisarm. Ich glaube 2 Torschüsse Hertha, 1 Torschuss Gladbach und bei Sky wird dann immer zur Halbzeit die Torwahrscheinlichkeit, die haben ja ein paar neue Moves, dass sie da einmal die Realaufstellung quasi zeigen. Also erst die taktische, so 4-4-2 und dann, wo die Spieler sich wirklich aufgehalten haben und man weiß nicht so ganz, was einem das bringt. Dann ist, wenn ein Tor gefallen ist, wird er ausgerechnet, zu wie viel, wie wahrscheinlich es war, dass dieses Tor bei dem Schuss so fällt. Und zur Halbzeit zeigen sie immer, wie die, quasi die Torwahrscheinlichkeit für jede Mannschaft waren. Die waren, glaube ich, 0,1 bei Gladbach und 0,2 bei Hertha. Also es war ging gegen 0. Und so hat sie das Spiel auch angefühlt in der ersten Halbzeit. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit etwas furioser zur Sache.
Ja, da hatte Hertha dann wiederum ein bisschen Glück, dass der Punkt mitgenommen werden konnte. Insofern gerecht ist unentschieden, kann man, glaube ich, einen Haken dran setzen und sagen, ist gut, dass aus Herthas Sicht, dass wir weiter ungeschlagen sind. Gladbach kann, denke ich mal, nach so einer aufregenden Woche auch damit zufrieden sein. Zumindest, dass man einen Punkt geholt hat. Und ja. Bei Hertha ist jetzt ein bisschen Konstanz drin, das freut mich natürlich. Er hat ja nochmal die Aufstellung ein bisschen auch gewechselt nach dem Derby mit De Rossum und Piontek. Zwei Derby-Helden gebracht, wie es immer so schön heißt. Mal sehen, ob sie dann auch jetzt unter der Woche wieder im Einsatz sind. Da kommen wir natürlich noch später zu. Es steht ja wieder eine englische Woche jetzt in der Bundesliga an. Es geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Ja. Und ja, vielleicht gehen wir die anderen Spiele mal kurz so ein bisschen schneller durch. Leipzig-Bremen.
Also, zum Hertha-Spiel Boyata noch eine riesen Rettungsaktion in der 62. Da war Hermann frei vor Schwolo. Schwolo kommt raus, Hermann hebt ihn rüber und Boyata, der aus Glasgow gekommen ist, grätscht da auf der Linie den Ball noch weg. Wahnsinnsaktion. Also Gladbach war schon in der zweiten Halbzeit deutlich näher am Sieg. Aber ja, geht, glaube ich, wirklich in Ordnung.
Übrigens, nee, keine Nachricht von Leipzig Kevin Schulte bekommen bisher. Da werde ich nochmal nachher nachhaken. Ich weiß, er mag das immer nicht, wenn man ihn so ein bisschen stichelt. Ich wollte eigentlich erst vorher noch was schreiben, aber ich dachte mir, na komm, nächstes Mal. Und dann habe ich das Spiel ja auch, wie gesagt, nicht live verfolgt. Und dann konnte ich auch nicht irgendwie reingehen bei WhatsApp, weil ich keinen Bock hatte, dass irgendjemand da schreibt. Und dann irgendwie das Spieler sehe, den Spielstand sehe. Deswegen war ich dann offline. Aber bisher noch keine Nachricht. Ja. Vielleicht schmollt er ein bisschen, wer weiß. Aber eigentlich hat er ja keinen Grund dazu. Boyata ja auch Captain. Demokratisch gewählt, also auch ein interessanter Werdegang auf jeden Fall und irgendwie auch ein cooler Typ.
Schnell da integriert und gut anscheinend auch. Guter Transfer.
Ja.
Grüße an Schulte bei Gelegenheit.
Richtig aus. Ja, also kurz vielleicht, dass die letzten Spiele jetzt zum Beispiel, der 11. Spieltag ist nochmal abgehandelt. Leipzig gewinnt gegen Bremen 2-0 für Bremen. 8. Spiel in Folge ohne Sieg. Es ist jetzt, gab ja eine ziemlich lange Serie von Unentschieden, aber jetzt halt auch schon die 3. Niederlage in Folge. Das wird auch wieder eine schwierige Saison in Bremen. Kann man, glaube ich, jetzt auch schon wieder sagen.
Ja. Ja, ist eine Mannschaft, die nicht davon profitiert hat, dass die Sommerpause so kurz war.
Nee, das kann man nicht
sagen. Weil der Abstiegskampf der letzten Saison noch in den Knochen steckt und das, wie wir es schon oft beschrieben haben, so quasi ohne Pause weiterging. Also aus dem Abstiegskampf der letzten Saison in den Abstiegskampf der nächsten Saison.
Ja.
Muss man gucken, wie sie sich daraus befreien können.
Ja. Und dann gab es noch zwei Duelle im Keller. Mainz, Köln, 0-1. Wichtiger Big Point für den ersten FC. Und Freiburg gewinnt gegen Bielefeld, auch das wichtig für Christian Streich, dass er auch mal wieder einen Sieg feiern kann mit seiner Mannschaft. Haben ja auch jetzt die ganze Zeit immer irgendwie nicht so wirklich gepunktet. Und Bielefeld, letztes Spiel da noch den zweiten Saisonsieg feiern können, jetzt schon wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen. Und Freitag gab es schon von den, ich wiederhole es noch einmal, denn es stimmt ja, ungeschlagenen Wolfsburgern. Aber eben nicht nur alleine in der Bundesliga ungeschlagen. Einen weiteren Sieg, die sind gut drauf. Der doppelte Wout Weghorst hat wieder das Prinzip Weghorst, lief wieder Fortun, hat 2-1 gewonnen. Nicht er alleine, sondern den VfL gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, das ist, Wolfsburg ist gut drauf.
Ja, das war ein Spieltag oder ein Spiel der Holländer, denn alle drei Tore von Holländern, also zweimal Weghorst und einmal Bas Dost auf der anderen Seite, die hatten das voll im Griff, die niederländischen Stürmer.
Sehr, sehr schön. Und soweit ist Wolfsburg ja auch gar nicht von Holland weg. Vielleicht lag es daran, also zumindest näher dran als Berlin jetzt an Holland.
Ein Stückchen, ja.
Luftlinie rechnen wir für euch nochmal aus. Ansonsten heute noch zwei Knaller, die es in sich haben, würde ich sagen. Allein schon das erste Spiel wirklich traumhaft, aber wirklich ja auch brisant, denn Augsburg gegen Schalke. jedes Spiel mit Schalke ist brisant aktuell, denn alle warten darauf, dass Henning Schneider endlich seine Haare abschneiden darf oder umgekehrt, dass er seine Haare abschneidet, damit Schalke gewinnt.
Ja, das. Ja, ich hätte es diese Woche getan für den FCS, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich zum Friseur darf wahrscheinlich. Wie lange ist der Lockdown jetzt? Bis 10.01., 20.01.?
Lockdown ist bis zum 10. Januar wahrscheinlich. Wenn die Zahlen bis dahin runtergehen, dann ja, sonst wird es vielleicht noch länger, so lang wie dein Haar. Hast du schon mal gemessen, wie viel Zentimeter hat das denn, Henning?
Das ist eine gute Frage, ich habe es noch nicht gemessen. Aber es ist schon wirklich, so lang waren sie noch nie, würde ich sagen.
Jetzt mach mal die Kopfhörer ab und zeig mal die. Oder zeig mal, oder hast du einen Zopf jetzt, ne? Henning Schneider, mein Damen und Herren, sitzt hier mit Kopfhörern. Jetzt nimmt er die Kopfhörer ab. Und jetzt sehe ich mal seinen ganzen Haarschopf, den er da gleich präsentiert. Oh, die sind wirklich lang. Also sie legen sich schon auf die Schulter mit Sicherheit. Sie gehen runter fast bis zum, naja, was ist das? Die Achselhöhle. Es ist die Achselhöhle. Es ist die Axel-Schulz-Achselhöhle. Ja, doch, ist schon auf jeden Fall, ist sehr lang, kann man sagen.
Ist schon ordentlich auf jeden Fall.
Ja, die Frage ist ja auch, würdest du, wenn du dann zum Friseur gehst, die wirklich sehr viel kürzer machen oder behältst du erstmal so diese Grundlänge bei?
Also ich glaube, vor allem wird es darum gehen, daraus wieder eine Frisur zu machen, weil jetzt gerade wachsen die so ein bisschen, wie sie wollen. Manche länger, manche kürzer, also manche schneller, manche langsamer vielmehr. Und das wieder in Form zu bringen, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Wie viel dann abkommt, ist eine Frage. Vielleicht arbeite ich mich langsam vor zu einer Langhaarfrisur, aber halt einer Frisur. Dann, das wäre das Wichtigste für mich.
Schönes Zitat. Das Wichtigste für mich ist erstmal eine Frisur. Ich muss erstmal eine Frisur wieder reinkriegen. Vielleicht kannst du ja zu diesem Promi-Fußballer-Friseur, den wir schon mal hier besprochen haben. Ich schicke dir mal die Adresse. Aber der wird natürlich jetzt auch zu haben.
Ja, vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Keine Ausnahme für niemanden.
Nee. Wie machen das denn die ganzen Fußballer wieder? Ach, sehr schön. Da können wir mal die Serie rausgreifen, die wir beim ersten Lockdown hatten. Ich meine, so lang ist es jetzt ja auch nicht. Es ist ein guter Monat. Wer jetzt nochmal beim Friseur war, der wird das aushalten, denke ich. Aber andere Menschen, so wie wir beide zum Beispiel, du noch eher als ich, die werden jetzt natürlich, ja, da wird's jetzt richtig lang, da wird die Mähne richtig lang. Ansonsten, da werden wir sehen, ob Schalke heute den Bann brechen kann gegen Augsburg. Wird schwierig, denn Augsburg ist immer eklig und ich glaube nicht, dass, ich kann es mir nicht vorstellen. Zweites Spiel, wo wir vielleicht einen neuen Tabellenführer sehen. Leverkusen gegen Hoffenheim. Kann die Bayer Elf wirklich sich an die Spitze der Bundesliga setzen? So ein bisschen heimlich still und leise schleichen die sich daran, oder? Das hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass Leverkusen plötzlich da irgendwie die Tabellenführung einnehmen kann. Was soll das?
Das stimmt. Ich glaube, man kann von den Vereinen ja denken, was man will. Leverkusen, Hoffenheim, beides keine Traditionsclubs in dem Sinne. Aber das sind richtig starke Teams und ich glaube, das kann ein richtig gutes Spiel werden heute Nachmittag. Und ja, Leverkusen, hatte man nicht so auf dem Schirm. Und die haben eine sehr okaye Euroleague-Gruppenphase gespielt. Und in der Bundesliga ist auch ungeschlagen bisher, muss man mal drauf achten. Und wenn die jetzt heute Tabellenführer werden, dann können sie sich nicht mehr verstecken spätestens.
Ist ja auch mit dem Ex-Dortmunder an der Seitenlinie, Peter Bosch, der vielleicht gerade auch mal liebe Grüße schickt in den Ruhrpott und sagt, hallo, schön, dass ihr mich entlassen habt. Ich habe bei Leverkusen ein bisschen mehr Erfolg. Also wirklich auch stabile Bilanz von Peter, muss man wirklich sagen. Also der liefert da gerade aktuell ganz gut ab und hat auch ein gutes Team. Ja. Man ja auch mit Vorland zum Beispiel ja auch durchaus einen Leistungsträger abgeben müssen. Patrick Schick dann jetzt vorne zum Beispiel drinne. Und ansonsten gab es da jetzt auch gar nicht die großen Veränderungen. Havertz auch noch abgegeben übrigens. Dafür wird Jona-Talent auch mehr oder weniger im Team. Spannende Truppe, Leverkusen.
Ja.
Mal sehen.
Auf jeden Fall. Und es zeigt auch, wie sehr ein Trainer auch die richtige Mannschaft und das richtige Umfeld braucht. Was ist das Richtige? Das ist das Passende. Damit er seine Arbeit leisten kann, sich entfalten kann und auch zur Geltung kommen kann. Und dass jemand wie Peter Bosch in Dortmund nicht so viel Erfolg hatte und in Leverkusen deutlich mehr, zeigt, dass es nicht so sehr am Trainer liegt, sondern auch an der Wechselwirkung zwischen Trainer und Umfeld und Trainer und Mannschaft auch. Ob verstanden wird und angenommen wird, was er so anregt. Und das scheint in Leverkusen deutlich besser zu funktionieren, als es damals in Dortmund der Fall war.
Ja, und der wird auf jeden Fall keine Probleme haben, wenn die Friseure zu sind, denn Peter Bosch ist eher Kunde von anderen, ja, wie heißt nochmal dieses Shampoo, was immer jetzt auch diese schlechte Werbung macht mit, weil ich meine Haare behalten möchte. Naja, weil ich meine Haare behalten möchte. Sag mal schnell.
Das heißt, wollen wir den, das heißt Alpecin heißt
Danke,
das.
Henning, Alpecin. Ja. Ja. Keine Schleichwerbung, wir kriegen kein Geld dafür, dass Nein. wir hier Alpecin erwähnen. Es gibt auch ganz viele andere tolle Shampoo-Hersteller, wie zum Beispiel Garnier, L'Oreal. Wahrscheinlich gehören die eh alle zu einem großen Konzern.
Ja, vermutlich. Ja. Alles Nestle.
Ja, oder Procter & Gamble.
ja.
ja, das soweit erstmal zur Bundesliga. Wir werden uns gleich noch zurückmelden, gehen jetzt in eine kurze Pause. Danach kommt ein kleines Spiele-Comeback. Was macht denn der eigentlich mit einem Star aus den, nicht so viel kann ich mal verraten, aus den späten 90ern, Anfang 2000er Jahren, Henning? Kannst du dich schon mal ein bisschen einstimmen?
Ja.
Na, frisurentechnisch,
wie heißt er nochmal?
Frisurentechnisch, schnell, wie der heißt? Kannst du da schon mal vielleicht mithalten?
Okay. Kann ich nicht aus dir rausfahren?
Nee. Also das wird aufregend und dann blicken wir natürlich nochmal auf die kommende Woche voraus. Die Lockdown-Woche, die uns dann begleiten wird. Der Bundesligaspieltag mitten dann, wenn der Lockdown greift. Toll. Das ist doch fantastisch.
Ja.
Gehen jetzt.
English Lockdown.
Ja. Echt, ey. Ja. Gut. Gehen jetzt also in die Pause.
Ja.
Und melden uns dann gleich wieder zurück. Bis gleich.
Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Stimmung der Mannschaft, wie ist die Stimmung der Mannschaft und der Zustand der Mannschaft? Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Zur Taktik, ein oder zwei Stürmer, hängt davon ab, wie die personelle Situation ist. Es ist der eine oder andere verletzt. Wie ich den Gegner erwarte, Aachen wird sicherlich Druck machen. Aachen muss das Spiel gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet. Ist die Mannschaft dem Druck gewachsen? Was ich beobachtet habe in der Woche im Training, hat sehr gut gearbeitet und die Mannschaft wird die Antwort auf den Platz geben. Dankeschön.
Ja, eine Pressekonferenz aus dem Lehrbuch und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Doppelspitze, der Fußballpodcast am 3. Advent, am 13. Dezember 2020. Und ja, Leon, das waren noch Pressekonferenzen damals.
Ich sag's dir, du. Legendär, Klaus Augenthaler. Ich habe nochmal nachgeschlagen, es war 2007 tatsächlich, also schon ein bisschen länger her. Und man kennt ja diese Pressekonferenz, diese legendäre 40-Sekunden-Pressekonferenz, wo er einfach sich die Fragen selber stellt. Aber die Frage ist, was ist danach denn eigentlich passiert? Augenthaler war ja damals Trainer bei Wolfsburg und Wolfsburg, zu der Zeit noch ein wirklicher Krisenclub, steckte im Abstiegsstrudel, entscheidendes Spiel, sie waren überm Strich direkt, also Tabellen 15. gegen den 16. ging es, gegen Aachen und da gab es diese Pressekonferenz vor diesem Spiel, Auge war richtig genervt, dass er die ganze Woche vorher immer nach seinem Job quasi gefragt wurde, wer jetzt ihn mal ablöst, weil er so schlechte Leistungen als Trainer liefert und dann sind sie auf den Tivoli gefahren oder zum Tivoli gefahren nach Aachen und lagen tatsächlich 0-2 hinten auch. Und dann scheint aber seine Art in der Kabine nochmal gefruchtet zu haben auch. Und die haben das Ding noch gedreht, 2-2 am Ende. Und damit haben sie Aachen auf Distanz gehalten und die Klasse gehalten und konnten dann ja wenige Jahre später auch tatsächlich deutscher Meister werden. Das haben wir ja auch schon wieder fast vergessen.
Stimmt, ja. 2009 war das, ne?
Ja, ich glaube ja. Legendäre Pressekonferenz auf jeden Fall von Auge. Und damit zurück hier, Folge 53, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Da sind wir schon richtig im Geschichtsfieber hier. Wir gehen jetzt ja auch wieder ein bisschen zurück in der Historie, Henning. Hast du dich noch ein bisschen warm gelaufen in der Pause?
Ich hab mich gedanklich warm gelaufen. Ich habe auf dem Sofa gesessen, einen Tee getrunken und gedanklich ein paar Runden auf der Laufbahn gedreht.
Nochmal in der großen Fußball-Enzyklopädie geblättert.
Genau, nochmal alle Namen, die mir eingefallen sind.
Ja, jetzt keine nennen, nachher triffst du außerdem noch da den Spieler oder so. Ja, sehr schön. Das können wir sehr gerne gleich machen. Ansonsten warten viele Fans wahrscheinlich gespannt auf Updates aus dem Macron-Geschäft.
Ja, ich wollte gerade sagen, apropos Abwärtsstrudel, Abstiegsstrudel, wie läuft's in der Bäckerei?
Ja, die hatte diese Woche ein bisschen Pause. Ich habe dann auch irgendwie meinen Macron-Ranking nicht weiter vervollständigt. Vielleicht werde ich heute Nachmittag nochmal losziehen und einen Spaziergang einlegen. Das, was man halt so macht jetzt gerade, Spaziergänge und Ausflüge. Und vielleicht nochmal, vielleicht nach Friedrichshagen. Da gibt es nämlich auch echt sehr, sehr gute Bäckereien. Und da nochmal den Tank auffüllen, wenn ich mich ein bisschen beeile, komme ich auch vor dem großen Rentneransturm, der mal so um 15 Uhr, 16 Uhr, naja, wo das ist der Familienansturm, der Rentneransturm setzt jetzt schon ein bei den Bäckereien, jetzt so knapp eins. Und dann der große Familienansturm so ab 15 Uhr. Da holen sie sich dann schön alle Kuchen und Gebäck, damit man zu Hause noch ein bisschen sich gemütlich machen kann am dritten Advent. Und da, wenn ich da in das Zeitfenster reinstoße, vielleicht habe ich da Glück. Muss ich mal gucken.
Ja, sehr schön.
Ja, nee, aber ansonsten gab es diese Woche keine Makronen, sondern ich habe was anderes hergestellt in der eigenen Küche. Und zwar gab es einen richtig schönen Kaiserschmarrn.
Ja, ich habe Bildmaterial gesehen, das sah sehr, sehr gut aus. Sehr lecker.
Ja, das stimmt. Das
hat es geschmeckt, wie es ausgesehen hat?
Ja, hat es. Wirklich. Es ist durchaus aufwendig. Also ich habe das kleine Geschichte dazu. Beim allerersten Lockdown habe ich einen Artikel in der Süddeutschen mir ausgeschnitten tatsächlich. Da geht es um so Grundnahrungsmittel, die die Leute halt gehortet haben da während des ersten Lockdowns. Also sowas wie Linsen, wie Kartoffeln und so weiter und Tomaten, Dosentomaten und Mehl. Und was man daraus aber Cooles herstellen kann, also welche coolen Rezepte es gibt damit im Zusammenhang. Ja. Und das Rezept, was das Grundnahrungsmittel Mehl, das Bunkernahrungsmittel Mehl betrifft, ist Kaiserschmarrn. Und dieses Rezept hängt da an der Wand. Ich habe das schon mal gemacht vor Monaten und dann diese Woche wieder. Und es ist wirklich, es ist ein original österreichisches Rezept, weil die Autorin ist, glaube ich, Österreicherin oder ihr Mann oder so. Ja. Und es ist wirklich gut. Also es ist viel Handarbeit, keine Frage. Man muss, also gerade ich habe ja wieder keinen Mixer gehabt. Das heißt, ich habe dann wieder die vier Eiweiße steif geschlagen.
Ja, ich habe da Kritik bekommen aus der Fanbase, dass wir uns nicht so anstellen sollen, dass man das gut mal machen kann. Dass man erst bei höheren Zahlen von Eiweißen, so 10, da kann man sich dann, das ist sehr anstrengend. Und wenn man den absoluten Nervenkitzel möchte für den Unterarm, dann soll man Sahne steif schlagen mit der Hand. Das ist wohl nochmal eine Spur härter als Eiweiß.
Das habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal gemacht. Und das stimmt, das dauert ewig. Das dauert ewig und da kommt es auf das richtige Gefäß an, was so ein bisschen noch mit unterstützend wirkt. Aber Eiweiß, kann ich sagen, ist auf jeden Fall auch sau anstrengend. Also man kriegt da wirklich einen Krampf im Oberarm irgendwann. Aber es ist auch geil, weil du dann wirklich diesen Moment hast, wo es dann wirklich steif geschlagen ist, da freut man sich drüber.
Das ist ein Trainingsfaktor auch, wenn du es oft machst, bist du dann irgendwann der im Freundeskreis, der, wenn der Strom ausfällt, trotzdem das Ei steif kriegt.
Ja, wer weiß, wo wir hier noch hinsteuern, ne? Also der Lockdown ist ja vielleicht heute Anfang, ja? Und ich bin dann gewappnet. Ich kann hier den ganzen Kiez kann ich versorgen mit Eischnee. Das ist eine tolle. Wir brauchen unbedingt steifgeschlagene Eiweiße. Wo kriegen wir es hier? Der Ginzel, der hat das doch, hier da vorne doch. Und dann kommen sie alle an, stehen hier Schlange und wollen das haben, weil ich ja der Einzige bin, der es machen kann. Ja.
Und versorgen dich vielleicht kommen die vom Bauernhof mit Eiern, versorgen die dich, wenn du denen das Eiweiß steif schlägst
dafür. Ja, sehr gut. Richtig. So wird es sein. Also das ist schon vorprogrammiert. Insofern trainiere ich hier eifrig, aber der Kaiserschmarrn war wirklich saugut. Also es ist in der Vorbereitung schwierig, dann gar nicht so schwierig. Es ist ein geiler Prozess, weil wirklich Stück für Stück dann dieser Teig entsteht. Aus Eiweiß dann Eigelb, das trennst du dann, mixst du da so ein bisschen saure Sahne drunter und Mehl und ziehst dann das Eiweiß drunter. Und dann gibst du das Ganze in die Pfanne, streust noch Rosinen drauf, lässt es kurz sozusagen auf der heißen Pfanne ansetzen unten und dann geht es in den Ofen für eine gute Viertelstunde ungefähr. Dann ziehst du es raus, nimmst es raus, also in der Pfanne in den Ofen, dann nimmst du die Pfanne raus und dann machst du da also 4/4 draus, drehst sie nochmal um, lässt sie von der anderen Seite nochmal ein bisschen anbräunen und dann machst du diese kleinen Stücke raus. Es ist ein toller Prozess. Macht Spaß und schmeckt sau geil, kann man nicht anders sagen.
Und dauert auch im Restaurant immer sehr lange. Also man selbst bräuchte für viele Gerichte im Restaurant deutlich länger, als die professionell eingerichtete und ausgestattete Küche da das hinkriegt. Aber Kaiserschmarrn braucht im Restaurant auch immer so 20, 30 Minuten.
Ja, und das, wenn man es schnell bekommt, dann weißt du, dass es kein guter Kaiserschmarrn sein kann. Also ich habe jetzt schon einige auch bestellt, weil ich da so einen kleinen Fetisch entwickelt habe mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wo der entstanden ist. Ich glaube, irgendwann im Österreich-Urlaub oder so. Oder so Italien, Österreich, so Grenzregion, da so Tirol vor, muss ja vorher den ganzen Corona-Scheiß gewesen sein. Also irgendwie, glaube ich, wirklich ein Jahr davor direkt. Und da habe ich einen richtig sau guten auch gegessen. Und das war in Brixen auch. Der war echt richtig gut auch. Und Seitdem ist so ein bisschen so eine Leidenschaft entstanden. Und ja, also neben der Macron-Innung ist auch die Kaiserschmarrn-Innung an mir interessiert. Ich muss mal schauen, ob ich da vielleicht doch das Antragsformular mal ausfülle.
Ja, vom Deutschen Kaiserschmarrn-Verband.
Richtig, vom Deutschen Kaiser. Schmarrnverband. Da sind auch die ganzen Royalisten, so diese ganzen so leicht, auch militaristisch genau. Alles organisiert bei denen, aber ja. Ist eine tolle Truppe.
Das ist das gute alte Kaiserschmarrnreich zurückwünschen.
Ja. Sehr gut. Ja, so viel zu dem Thema. Wollen wir spielen, Henning?
Wir wollen spielen.
Sehr gut.
Ich bin sehr gespannt.
Dann drücke, so drücke er doch bitte, der Mann, der Herr über die Töne, so drücke er doch bitte das Intro zu diesem Spielchen ab. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, wir sind wieder auf der Suche nach einem Spieler einer ehemaligen Fußballlegende. Ich habe es ja schon vor der Pause angekündigt. Wir begeben uns zurück in die späten 90er, Anfang 2000er Jahre. Da, wo uns Klaus Augenthaler schon so ein bisschen hingeschickt hat in die Richtung. Und Henning Schneider wird jetzt mit mehreren Hinweisen von mir sich auf die Suche begeben nach diesem Spieler. Es gibt insgesamt 3 Töne während des Quizzes und einen, den wir danach noch hören können. Also 4 Töne. Und ich sag mal so, also da sind ein paar knaller Töne dabei. Es war ein bisschen schwierig, weil ich das so präparieren musste, dass du natürlich nicht so schnell drauf kommst. Aber ich denke, es ist machbar. Ich glaube auch ziemlich sicher, dass du den Spieler kennst. Also, wir legen mal los. Gesucht wird ein Stürmer.
Uha.
Uha.
Scholl ist raus.
Dein ewiger Scholl ist raus. Und er hat in seiner gesamten Karriere tatsächlich für nur 2 Vereine gespielt. Ja, nächster Hinweis. Ja. Er ist der drittbeste Bundesliga-Torschütze seines Vereins bis heute.
Oha. Seines Vereins aber nur.
Genau.
Ja.
Außerdem hält er einen WM-Rekord, das ist jetzt der 4. Hinweis, wenn du so möchtest, erhält einen WM-Rekord und zwar, und da haben wir jetzt einen Ton vorbereitet, den ersten nämlich, er hat das schnellste Tor nach einer Einwechslung jemals geschossen bei der WM. Es gibt da so ein bisschen Unstimmigkeiten in der Dokumentation, aber er ist auf jeden Fall, zumindest zusammen mit dem anderen, aber ist er ganz vorne und zwar hat er nach 16 Sekunden ein Tor nach der Einwechslung geschossen. Hören wir mal kurz rein.
Heinze to Michael Laudrup. Keeps possession. His just arrived. Well, it's unbelievable. He's literally just come on the field.
Mhm. Kommt man so ein bisschen vielleicht rein, schon mal so eine Atmosphäre auch, in welchem Jahr das gespielt haben könnte. Es klingt ja schon so ein bisschen älter, ne?
Ja.
So ein kleiner versteckter Hinweis war drauf, Henning, vielleicht notierst du dir den, bewahrst in deinem Hinterkopf auf, denn die Doppelspitze-HörerInnen sollen ja mitraten draußen an den Empfangsgeräten. Hinweis, ja, wir sind bei Hinweis Nummer 5 angekommen. Und zwar hat er seine beste Bundesliga-Saison 2000-2001 gehabt. Mit insgesamt 22 Toren ist er Torschützenkönig geworden. Hat 2-mal den DFB-Pokal geholt. Und stand bei, zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispielspiel, einem legendären 5:1-Sieg gegen die Bayern auf dem Platz. Und das wäre der Ton Nummer 2. Da hören wir mal kurz rein, denn da hat er auch wie sich ein Stürmer gehört, ein Tor geschossen.
Schauen Sie sich das an! Anfängerhaft lassen sich die Bayern jetzt in einer Minute 2 Tore einschenken. Und das Traumsturmduo der vergangenen Saison rollt wieder.
Da kriegt man nochmal so einen kleinen Hinweis, denn er war anscheinend ja nicht immer allein unterwegs. Traumsturmduo ist die Rede von. Ja, das war Hinweis Nummer 5. Ich frage mal zwischendurch, hast du schon so eine kleine Vorahnung? Oder bist du noch sehr weit weg?
Torschützenkönig 2001 könnte man ja theoretisch wissen. Also da wäre man sehr gut dabei, statistikwissenmäßig, aber ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin noch nicht dran.
Es gibt ja noch ein paar Hinweise. Es wird auch mal gleich einen Ton geben, wo man ihn selber auch nochmal hört. Zunächst Hinweis Nummer 6. Das ist auch krass eigentlich. Er musste in seiner aktiven Karriere gleich zweimal schwere Krankheiten noch überwinden. Und zwar hatte er einmal Hodenkrebs und einmal eine Hirnhautentzündung. Also es war auch nicht immer einfach für ihn, hatte aber beides tatsächlich geschafft und war dann auch wirklich, kann auf eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Und das wäre jetzt Hinweis Nummer 7. Nach seiner aktiven Spielerkarriere kehrte er tatsächlich noch einmal zurück zu seinem ehemaligen Bundesliga-Verein und das hat ihn zu folgendem Statement veranlasst. Ton Nummer 3.
Da habe ich mich natürlich unglaublich gefreut. Das ist eine Ehre für mich. Ich bin stolz darüber und ja, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ich habe sofort Ja gesagt.
Da kann man vielleicht so ein bisschen auch rausfinden, das hört man ja, dass der wahrscheinlich nicht unbedingt aus Deutschland kommt.
Ja, jetzt habe ich einen Verdacht. Also es war auch schon vorher im erweiterten Verdächtigenkreis und jetzt denke ich, ja.
Das ist gut, weil das war auch der letzte Hinweis tatsächlich. Also wir fassen nochmal zusammen. Also es ist ein Stürmer, der gesucht wird. Er hat nur für zwei Vereine gespielt, drittbester Bundesliga-Torschütze seines Clubs und wurde 2001 Torschützenkönig mit 22 Toren. Zweimal Pokalsieger, nie deutscher Meister, aber ist dann noch einmal zurückgekehrt zu seinem Bundesliga-Verein. Henning Schneider, du hast einen Verdacht. Wer ist es? Welcher Spieler wird hier gesucht?
Also ich finde, es klang ein bisschen wie ein Interview, der SG Flensburg Handewitt wird. Ich würde sagen, es ist Ebbe Sand.
Sehr, sehr gut, Henning. Yes. Glückwunsch. Jawohl. Richtig. Und ja, das hört man so ein bisschen raus. Ne? Diesen dänischen, das ist leicht sympathische dänische Sprech, das ist immer wieder toll zu hören. Ich mag das.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, macht auch die Interviews nach dem Spiel der SG Flensburg Handewitt nochmal besser, als sie eh schon meistens sind, weil die auch eine sehr erfolgreiche Mannschaft sind. Das ist einfach sehr sympathisch und geht vom durchs Ohr direkt ins Herz.
Ja, genau. Ja, und Ebbe Sand ist ja wirklich eine Legende auf Schalke und ein Spieler, der ihn natürlich jetzt guttun würde, sage ich mal, aber ist ja wirklich so. Und echt eine spannende Karriere auch gehabt. Und was ich bei meiner Recherche interessant fand, wir kommen gleich nochmal dazu, was er so nach seiner aktiven Karriere so getrieben hat und was er jetzt macht, aber die Schalke-Fans sind ja auch alle so ein bisschen, ich sag mal, emotional. Sie sind ein bisschen, sie brennen für ihren Verein und da gibt es auch einige, die Fansongs für Ebbe Sand geschrieben haben. Es gibt mehrere Fansongs bei YouTube und einen habe ich jetzt mal rausgepickt. Ist ein echter Ohrwurm. Da hören wir mal kurz rein, Henning. Ton Nummer 4, den ich dir hier noch geschickt habe. Hören wir mal kurz rein in einen Fansong.
Wer baut die größte Burg am Strand?
Ebbe, Ebbe Sand.
Wer hat den besten Schuss im Land?
Ebbe, Ebbe Sand. Ebbe Sand. Ebbe Sand.
Ebbe Sand, Ebbe Sand, Ebbe, Ebbe Sand.
Ist geil, oder? Köpft den Nagel in die Wand, schön.
Ey, und es geht so weiter. Es ist wirklich nonstop, wirklich die allerbesten Reime auf so einem Karlauer Niveau. Herrlich, wirklich. Also wunderbar.
Ganz stark. Aber es war natürlich auch 2001, wäre ja der FC Schalke 04 um ein Haar deutscher Meister geworden.
Ja.
Und deswegen war Schalke auch schon so ein Verein, wo ich gedacht habe, das könnte sein, dass der Spieler daherkommt.
Sehr gut, Henning, da hast du sehr gut geschlussfolgert. Ja, ich musste ein paar Sachen da rausschneiden aus dem Ton auch, beziehungsweise ich wollte dann auch irgendwie nicht so drauf eingehen, dass er nie deutscher Meister geworden ist, weil dann wäre es schon wieder so, da wäre man sehr nah an Schalke nämlich dran gewesen. ihm wurde auch bei seinem Abschiedsspiel für Schalke eine Kopie von der Meisterschale übergeben, finde ich auch ein bisschen bizarr, weil er war natürlich 2001 mit dabei, bei der Meisterschaft der Herzen.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall eine Legende, auf jeden Fall eine Schalke-Legende nach wie vor noch. Und kurz zu seiner Karriere danach. Er ist dann nach Dänemark zurückgegangen und war 2006 zum Beispiel dann Trainer in Silkeborg und hat das dann aber irgendwie wieder aufgegeben und war dann bis 2014 Stürmertrainer der dänischen Nationalmannschaft. Dann ist er nach Dubai gegangen von 2014 bis 2019 und hat da gelebt, unter anderem auch irgendwie eine Talentschule aufgemacht, aber in Shanghai. Also ziemlich kosmopolitischer Wandel danach so deiner Karriere so. Und ist dann aber in dieser Dubai-Phase auch nochmal zu Schalke zurückgekehrt, das da haben wir diesen Ton gehört, und hat dann zusammen mit Mike Büstens und Huub Stevens den sportlichen Beirat gebildet beim Schalker Aufsichtsrat. Mittlerweile nicht mehr offenbar, weil, ja, sieht man zumindest nicht mehr. Dann war kurz bei Brøndby auch Sportdirektor und ist jetzt Anfang des Jahres zum dänischen Verband zurückgekehrt und ist aktuell Co-Trainer in Dänemark von dem amtierenden Nationaltrainer Orge Hareide. Ist auf jeden Fall jetzt wieder sozusagen im aktiven Trainergeschäft. Ebbe Sand.
Na, hat dann ja mit Yusuf Paulsen auch von Leipzig zu tun. Dänemark ja auch eine starke Truppe. Christian Eriksen, Paulsen, gute Leute.
Ja, also auf jeden Fall eine spannende Karriere auch nach der Karriere. Und was ich auch witzig fand, oder witzig finde, er hat einen Zwillingsbruder.
Oh, wie heißt der?
Ja, man könnte jetzt denken, vielleicht ist er Flut, aber man weiß es nicht. Ich gucke das mal nach. Ich den Namen habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Achso, okay.
Was sagst du? Die Pointe. Was sagst du denn zu dem Fansong eigentlich jetzt? Also, wer das, also aus musikalischer Sicht, du bist ja Musiker, ist das ein.
Ja,
hat das Potenzial?
Ist ein Song, das hat in, also es ist ja immer die Frage, wofür wird etwas produziert? Und ich glaube, dafür, wofür dieser Song produziert wurde, hat es Potenzial, weil das kann man schnell mitsingen, es ist eingängig, durch die Reimstruktur Sand ist nur auch ein Name, auf den kann man viele deutsche Wörter reimen. Und das birgt unendliches Potenzial, da einen Song drüber zu schreiben. Also ich glaube, der funktioniert sehr gut.
Ist auch echt so ein Ohrwurm, ey. Der geht schnell rein auf jeden Fall. Also sein Zwillingsbruder, das habe ich gerade mal nachgeguckt, heißt Peter. Peter Sand, auch Fußballprofi. Ach, ja. Vielleicht können die sich rein theoretisch, wenn der eine mal keinen Bock hat oder zu spielen, dass der andere einfach dann spielt für den, dann fällt es vielleicht auf, weil das Niveau ein bisschen anders ist. Aber das wird auch witzig, oder?
Vielleicht haben die wirklich mehrfach gewechselt, ohne dass das bekannt geworden ist. Also es ist einfach Peter Sand statt Ebbe Sand auf dem Platz stand bei Schalke mal. Wenn da jetzt dabei vielleicht ein Punkt abhanden gekommen sein sollte, der am Ende dann für die Meisterschaft gefehlt hat 2001, wäre das natürlich was man jetzt auch nicht so lustig noch erzählen könnte. Deswegen ist es vielleicht geheim geblieben. Vielleicht haben die vorgehabt, das nach der Saison zu offenbaren. Aber es hat dann der eine Punkt gefehlt, um am Ende Meister zu werden. Und deswegen, schwieriges Thema, das öffentlich zu machen. Und ist das so, die Pointe einfach so versandet.
Ja, die große Sandverschwörung. Genau, sie hatten das eigentlich so ein paar Mal, weil er hatte dann irgendwie auch zwischendurch dann keinen Bock. Und dann hat er der Peter gesagt, komm, willst du nicht mal ein, zwei Spiele spielen? Und dann hat er den getroffen. Da haben sich die Medien auch gewundert, was ist los mit dem Sand da vorne? Und dann wollten sie es danach so ganz lässig irgendwie bekannt geben. Ja, wir haben uns den Spaß erlaubt, jetzt sind wir hier Meister und so. Und dann hat es leider nicht funktioniert mit der Meisterschaft. Und dann können sie das jetzt nie sagen.
Vielleicht ist das die tragischste Geschichte zur deutschen Meisterschaft 2001. Das ist ja eigentlich schon eine sehr tragische, oft erzählte Geschichte, aber vielleicht gibt es da noch unentdecktes Potenzial.
Genau. Sozusagen das versteckte Kapitel noch. Ja, auf jeden Fall hat er, wie gesagt, für zwei Vereine ja nur gespielt, für Brøndby und für Schalke eben. Und bei beiden eine ziemlich starke Quote, bei Brøndby sogar noch ein bisschen besser. 136 Spiele, 69 Tore und bei Schalke in 214 Spielen 73 Tore. Also er hatte gar nicht mal so die, also er hatte wirklich zwei, drei richtig erfolgreiche Saisons.
Ja.
Unter anderem 2001 und danach ging es eigentlich so lala, da hat er nur ein paar Tore nur noch geschossen jeweils.
Ja, ja.
Und dieser WM-Rekord, by the way, den hat er 98 aufgestellt in Frankreich. Für Dänemark logischerweise dann. Also wurde eingewechselt gegen Nigeria. Das haben sie 3-1 oder 4-1 gewonnen und er hat das zwischenzeitliche 3-0 gemacht, 16 Sekunden, nachdem er eingewechselt wurde.
Irre.
Ja. Und das war so ein bisschen unklar, weil ich habe mehrere Quellen gefunden, da heißt es, er ist der schnellste Torschütze nach Einwechslung, nach 16 Sekunden. Dann listen wiederum andere einen Spieler aus dem Senegal auf, der 2002 nach 16 Sekunden auch getroffen hat und datieren Ebbe Sands Tor mit 24 Sekunden. Deswegen, aber ich gehe mal davon aus, dass die 16 Sekunden stimmen und er dann da auch ganz weit vorne liegt. Ja, Ebbe Sand. Also eine Schalker-Legende, die mit Sicherheit, wenn er jetzt noch aktiv wäre und das spielerische Talent hätte, würde er Schalke jetzt auch bestimmt helfen.
Auf jeden Fall, könnten die gut gebrauchen gerade. So einen da vorne drin.
Ja, ja. Ja, das war eine neue Runde. Wollen wir es nochmal hören? Wollen wir es nochmal abspielen hier? Wie heißt denn dieses kleine, flotte Spiel, was wir gerade gespielt haben? Na?
Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich?
Ganz genau, das war mal wieder ein kleines Comeback. Haben wir lange nicht mehr gespielt. Und dann gleich mit so einem Knaller hier. Wahnsinn. Sehr schön. Gut gelöst, Henning, wirklich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du da in dieser Zeit, aber es ist ja eigentlich die Zeit, wo wir auch so angefangen haben, uns für Fußball sehr aktiv zu interessieren, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen, wo auch die Namen einem noch geläufig sind. Es ist teilweise, hatte ich danach so eine Phase, wo es weniger geworden war und werde ein bisschen aufgezogen, auch im Freundeskreis teilweise, weil ich noch sehr in dieser Zeit um so 2001 bis 2005 verhaftet bin und teilweise da noch Spielernamen dann eher drauf habe, als welche, die 10 Jahre später vielleicht oder 7 Jahre später dran waren. Ja, also ich bin da in der Zeit voll drin. Ebbe Sand.
Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich. Das ist echt so eine sehr aktive Zeit, die sehr abgespeichert ist bei mir mit diesen ganzen, also Sturmduo war ja damals mit Miriam Penzer und Ebbe Sand, dann das Bayern-Spiel haben wir noch angeguckt, was da auch für Legenden auf dem Platz standen, Thomas Linke, Robert Kovac noch in der Abwehr, Effe dann auf dem Platz auch und so. Also ja. Mehmet Scholl übrigens mit einem Tor bei dem 5:1, dem einzigen Tor für die Bayern.
Na.
Da taucht er wieder auf.
Guter Mann.
Ja, aber ist auch so eine Zeit, auf die ich auf jeden Fall sehr bewusst noch in Erinnerung habe.
Ja, war sehr prägend.
Ja. Gut. Dann schauen wir mal, wie prägend die nächste Woche wird. Englische Woche auf jeden Fall in der,
mal wieder,
in der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Highlight-Spiele haben wir uns mal jetzt ein bisschen rausgesucht. Am Dienstag natürlich aus unserer Sicht ein Highlight, so für die Bundesliga generell wahrscheinlich eher nicht. die Hertha spielt gegen Mainz 05, da sollte man dann vielleicht doch auch gewinnen, würde ich vorschlagen.
Ich denke auch. Ist ein Spiel, das in der Konferenz ein bisschen untergehen könnte, was die Sendezeit angeht. Aber als Hertha-Fan ist man natürlich voll dabei. Heimspiel gegen Mainz ist ein, ja, Pflichtsieg ist ein großes Wort. Da lädt man sich viel auf mit, aber ist ein Pflichtsieg, würde ich sagen. Sollte man holen, die Punkte, wenn man den Anspruch hat, nicht ganz unten mitzumischen.
Ja, auf jeden Fall. Also Mainz jetzt ja auch wieder verloren. Kunja kommt zurück bei der Hertha. Wir sind gut drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auf jeden Fall gewinnen.
Ja, was, wenn es für einen Punkt in Gladbach reicht, dann sollte es zu Hause gegen Mainz für 3 reichen.
Ja. Und man merkt ja auch, dass zum Beispiel so Leute wie Guendouzi und so, die kommen jetzt auch mal besser an. Und ja, also ich habe ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Und das täuscht mich ja selten, mein Gefühl. Dann geht es tatsächlich Dienstag mit einem anderen Knallerspiel weiter. Und zwar spielt Stuttgart gegen Union. Das ist echt ein schönes Spiel. Beides Überraschungsteams. Da trifft offensive Qualität und Power auf so ein paar Brecher, die das Ganze im Mittelfeld abbremsen wollen. Das wird ein schönes Spiel, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Offensive Geschwindigkeit. Und aber auch starke Abwehrlinien. Also Union hat das super gemacht gegen die Bayern und Stuttgart auch gut gegen ziemlich harmlose Dortmunder. Das wird ein spannendes Spiel. Ist ja gar kein Aufstiegsduell, Union ja schon in der zweiten Bundesliga-Saison in Folge, aber trotzdem zwei Teams, die die zweite Liga noch in den Knochen haben, noch im Gefühl und jetzt in der Bundesliga aufeinandertreffen, wird ein vielversprechendes Duell ist das auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen. Das ist somit das Highlight an diesem Spieltag. Am Mittwoch dann vom Tabellarischen gesehen auch ein sehr schönes Spiel. Bayern gegen Wolfsburg. Hält die
Wolfsburger ja unter anderem Wolfsburg ja ungeschlagen bisher.
Richtig. Hält diese ungeschlagene Serie an gegen die Bayern. Also Weghorst ist ja auch on fire und die Bayern straucheln so ein bisschen und haben jetzt immer noch den engen Terminkalender, spielen jetzt also wieder englische Woche. Naja, mal sehen. Also das könnte eine Überraschung werden. Wobei Wolfsburg in München auch nie wirklich gut aussah, vom Gefühl her.
Das stimmt, da ist, müsste man lange zurückgehen wahrscheinlich. Ich erinnere mich jetzt an kein für die Wolfsburger gut ausgegangenes Duell gerade.
Ich werde das mal nebenbei recherchieren. Und du kannst mal das nächste Spiel hier kurz anteasern. Ja,
ebenfalls am Mittwoch, und zwar das frühe Spiel. Es gibt jetzt ein frühes und drei, also nee, am Mittwoch sogar noch mehr. Also es gibt immer ein frühes Spiel um 18:30 und dann noch ein paar 20:30 Partien, die gegenseitig konkurrieren um die Sendezeit. Und da wird Schalke den SC Freiburg empfangen. Das ist, Schalke ist ja aktuell eigentlich an jedem Spieltag einen Blick wert, weil man sich immer fragen muss, reißt die Serie im positiven Sinne? Ist jetzt ja heute Nachmittag, werden sie ja gegen Augsburg spielen. Muss man gucken, ob man da aus der Fuggerstadt drei Punkte mitnehmen kann und mal wieder was gewinnt. Oder ob es unter der Woche dann gegen Freiburg soweit ist. Freiburg jetzt mit einem Sieg an diesem Spieltag. Zwei Mannschaften, die die Punkte brauchen. Und ist die Frage, ob Schalke den Trend stoppen kann.
Ich habe jetzt hier die Statistik aufrufen können, nachdem ich mich durch mehrere Werbebotschaften durchgewühlt habe. Ist ja wirklich, wir haben es kurz in der Pause auch schon intern ausgetauscht, ein absoluter Abfuck, diese Werbeanzeigen, die dann aufploppen, wenn man gerade mit seinem Daumen auf dem Handy-Display runterscrollen oder auf irgendwas draufklicken möchte, dann wischen diese scheiß Werbebotschaften da noch rein und man klickt dann da drauf.
Ja, geklickt. Ja.
Ja. Es ist wirklich krass, also die letzten 10 Aufeinandertreffen, es ist wirklich heftig, gab es original genau 9 Siege für den FC Bayern und ein Unentschieden. Und darunter auch einfach so Spiele wie 6:0, zweimal, dann 5:0, das letzte Spiel in Wolfsburg 4:0 für die Bayern. Also den letzten Punktgewinn tatsächlich 2017 geholt in München mit einem 2:2.
Ja, ist ja immerhin dann gar nicht so lange her, aber trotzdem trügt uns da unser Gefühl nicht für dieses Duell. Können wir die Bayern tendenziell leicht vorne sehen wahrscheinlich.
Ja, letzter Sieg in der Bundesliga von Wolfsburg war 2015. Ja, am 18. Spieltag. Damals mit einem, 4:1 gegen die Bayern.
Zu Hause oder in München?
In Wolfsburg. Und in München haben sie, da musst du richtig weit zurückgehen, warte mal. In München haben sie gefühlt noch nie gewonnen. Ne, wirklich, also ich gehe jetzt hier gerade mal die ganze Historie zurück und in München haben sie wirklich noch nie gewonnen.
Ja, seit Gründung des Volkswagenwerks 1934.
Ja, aber es ist echt krass, also es ist ein bisschen komisch aufgeschlüsselt hier, aber ich gucke dann immer auf man sieht nicht den Spielort, sondern immer nur die Anzahl der Zuschauer. Und Spielort ist irgendwie mit A und H angegeben, also mit Auswärts und Heim, was mir ja nicht so viel bringt, ehrlich gesagt. Aber wenn da 75.000 steht, dann weiß man, dass es ja in München war. Und bei 30.000 wird es Wolfsburg sein. Und es gibt wirklich, es gibt keinen, zumindest auf transfermarkt.de, notierten Sieg von Wolfsburg in München. Sondern wenn, dann überhaupt nur Heimsiege.
Wahnsinn.
Ja. Und selbst in der Meisterschaftssaison, das war dann ja 2009, da haben sie doch aber dieses krasse Ding, ja, dieses 5-1, genau, dieses 5-1 zu Hause, wo Grafit noch mit der Hacke trifft, ja.
Okay,
aber das war halt in Wolfsburg, ne?
Man muss auch nicht in München gewinnen, um Meister zu werden, das ist ja das Schöne.
Das ist richtig.
Ja, viele andere Stadien.
Ja, aber krass, ne? Also wirklich noch nie in München gewonnen, das heißt, das könnte ja vielleicht mal eine Premiere sein.
Im Vergleich mit Schalke auch die viel längere Serie, die da reißen könnte.
Ja, genau. Ey, aber vielleicht reißt ja die Schalke-Serie heute schon und dann gewinnen sie irgendwie heute gegen Augsburg 4:0, dann gegen Freiburg irgendwie locker leicht 5:1 oder so, wer weiß.
Und räumen die Euroleague-Plätze dann von hinten auf.
Genau. Und sind dann plötzlich irgendwann doch noch wieder über den Strich. Nein, so schnell geht's dann
vielleicht
auch nicht.
Das Revier-Derby-Rückspiel wird vielleicht noch ein richtig entscheidendes Ding.
Ja, nee, ich glaube schon, dass Schalke da echt noch bis zum Ende unten drin bleiben wird, ey. Wer weiß, vielleicht ja auch wieder in der zweiten Liga oder so. Mal sehen.
ist ja das Schöne, dass man es noch nicht weiß.
Das ist das Tolle, das ist das Tolle. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir diese 53. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast an diesem dritten Advent. Starten jetzt in eine neue Lockdown-Woche. Mensch, öfter mal was Neues hier in Deutschland.
Ja. Und mal eine englische Woche mit Bundesliga unter der Woche, nicht Champions League.
Richtig.
Also auch, ist ja auch für die Vereine, die bisher von so englischen Wochen verschont geblieben sind, wie unsere Hertha ja auch, ist ja auch mal die Belastung da jetzt.
Ja.
Noch vorm Fest.
Könnt ihr jetzt auch mal endlich hier spüren, wie anstrengend das ist, sagen sich jetzt so die Vereine wie Gladbach und so. Könnt ihr mal sehen, wie das ist, immer jetzt so zu spielen, so mega oft. Ne? Ist nämlich gar nicht so einfach.
Im Vorfeld schon mal gegen die Weihnachtsgans ansprinten.
Ja, Weihnachtsgans wird es wahrscheinlich eh nicht geben bei dem engen Terminkalender. Da gibt es so Suppe. Gibt es eine Suppe.
Ja, eine Gänse-Orangensuppe.
Ja, richtig. Ja, wir haben jetzt alle ganz viel Zeit, unser Weihnachtsessen zu planen in den nächsten Tagen und können uns dann mal wieder auf eine etwas ruhigere Zeit einstellen. Es soll ja auch, Weihnachten ist ja eh auch das besinnliche Fest, wo wir alle mal ein bisschen wo wir runterkommen sollen, runterfahren.
Genau, das ist jetzt in diesem Jahr noch ein bisschen weiter unten, das runter.
Ja.
Aber es ist vielleicht ja auch noch besinnlicher dadurch. Muss man mal sehen, da im neuen Jahr für Erkenntnisse haben. Es ist ja kaum Winterpause, also für uns ja eigentlich auch kaum Winterpause. Wenn man das so im Kalender sich mal anguckt, wir haben jetzt den dritten Advent, nächste Woche vierter Advent. Da haben wir schon zwei Spieltage zu besprechen, unter der Woche und den Spieltag am Wochenende. Und dann ist eine Woche spielfrei und dann geht es am 2.3. Januar schon wieder los.
Ja, das ist hier auch für Fußball-Podcaster nämlich gar nicht so einfach, ja? Liebe Freunde da draußen und liebe Freundinnen. Ja? Nicht immer hier so sagen, ja, ihr habt ja hier so einen easy-peasy-Job und sitzt da ganz gemütlich in euren Bürostühlen und podcastet euch einen ab. Nee. Das ist hier schon harte Arbeit und auch harter Terminkalender, ja? Und da bleibt eben keine Zeit, um mal zwischendurch so eine ganze in den Ofen zu schieben, ja? Da werden wir nämlich auch knapsen müssen. So sieht es nämlich aus. Ja, weil wir machen ja auch den schönen Doppelspitze-Jahresrückblick irgendwann dieses Jahr. Da müssen wir auch nochmal gucken, wann wir den überhaupt machen. Und da ist ja einiges zu besprechen. Stichwort Corona, Stichwort Geisterspiele. Da ist ja einiges passiert. Und Bayern Champions League-Sieger. Also da haben wir einiges noch zu besprechen. Das müssen wir auch noch unterkriegen. Ja.
Ja.
Und ja, nee, Spaß beiseite. Also wir hoffen erstmal, dass jetzt dieser Lockdown auch wirklich was bringt und dass die Zahlen wirklich runtergehen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Auch, dass wir alle gesund bleiben und dass wir alle dann ein bisschen drauf achten, dass wir eben nicht mehr so viel unterwegs sind für die Leute, die es bisher noch irgendwie gemacht haben, sowieso. Ist nicht mehr. Bleibt mal schön zu Hause jetzt, und zwar richtig.
Ja.
So wie ihr es eigentlich schon seit Monaten hättet machen sollen, ey. Ja, habe auch gestern irgendwas gelesen, das Prinzip Eigenverantwortung ist damit ja auch gescheitert dieses Jahr. Ich glaube, das kann man sagen.
Im Prinzip schon, ja. Ja, spricht alles für einen starken Staat, den wir brauchen.
Ja, wirklich. Also das ist auch dieses, das vielleicht als letztes noch dazu, aber immer diese auch hauptsächlich so aus so einer FDP-Richtung lancierten Forderungen, ja, lass doch die Menschen das selber entscheiden, was die machen können. Die sind schon alt genug, um zu sagen, was richtig ist und was nicht. Ja, sehen wir ja. Ist ja toll, wie das geklappt hat bisher. Ganz fantastisch.
Ja, was die unsichtbare Hand des Marktes uns da eingebrockt hat an Zahlen. Das stimmt.
Ja.
Es ist, auch in der Wirtschaft ja ohnehin, vielleicht auch gesellschaftlich, brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Richtlinien. Also wenn es so Larifari frei neoliberal geht, dann bleiben doch zu viele Menschen, aber auch Umstände ein bisschen auf der Strecke. Und muss man sehen, ob man da als Gesellschaft aus Corona vielleicht noch was lernen kann.
Ja, mit diesen philosophischen Worten wollen wir euch dann jetzt auch endgültig in den Sonntag schicken. Macht's gut. Ich hole mir vielleicht noch ein paar Makronen heute. Mal sehen, vielleicht auch nicht. Wird mal schauen, ob ich das noch schaffe. Henning, was machst du heute noch? Ich denke, du wirst den Tag zu Hause ausklingen lassen oder zieht es dich nochmal raus?
Es gibt Bundesliga noch ein bisschen. Ich werde noch ein paar Dominosteine verhaften. Und dann gibt es heute Abend einen Tatort aus Münster. Und das ist, wir müssen nicht noch zum Ende der Sendung das große Thema Tatort aufmachen. Aber die aus Münster sehe ich gerne. Oute ich mich jetzt mal.
Nee, lassen Sie sich das große Thema Tatort aufmachen, nur so viel. Es gab ja den Jubiläumstatort, den habe ich auch sehr gerne gesehen. Also den ersten Teil nicht so, den zweiten fand ich ganz gut. Insgesamt, ja, ein ganz guter Jubiläumstatort auf jeden Fall. Aber die Münsteraner Tatort ist bei mir eher so, dass ich die nicht so gerne mag, weil die finde ich zu klamaukig dann, ehrlich gesagt.
Ich finde, es geht noch. Was ich zu klamaukig finde, ist zum Beispiel die Rosenheim-Cops. Also da kommt auch noch dieser Lokalkolorit mit rein, dass dann so bayerisch geredet wird und das ist mir zu lustig und auch...
Ja, das kannst du auch nicht vergleichen. Die Rosenheim-Cross mit dem Tatort, also ich bitte dich.
Come on. Es ist auch ein Mord jedes Mal. Das ist auch die Frage, wann ist Rosenheim eigentlich mal leer gemordet? Also die senden ja gefühlt jeden Tag bestimmt 250 Folgen im Jahr. So viele Einwohner kann Rosenheim eigentlich nicht haben und so viel Zuzug vor allem. Und vor allem, wer zieht da hin, wenn man weiß, dass man eigentlich nur Füllmaterial ist für die ganzen ermordeten Oberförster, Landesbankchefs, irgendwas. Also auch immer eine besondere Person, ist ja nicht irgendwer Unbekanntes, der da ermordet wird. Meistens eine Geschichte dahinter. Also Rosenheim-Kopf ist mir zu klamaukig. Münsteraner Tatort mag ich gerne, aber ich weiß auch nicht, wo da für mich die Grenze ist.
Wo verläuft die rote Linie des Kriminalfilms im deutschen Fernsehen für Henning Schneider? Diese und weitere Fragen, meine Damen und Herren, werden wir in der nächsten Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast, klären. Wie immer können Sie uns schreiben unter den bekannten Kanälen im sozialen, medialen Bereich auf Facebook, Instagram und Twitter. Da finden Sie uns unter dem Namen Doppelspitze Official oder ganz normal Doppelspitze oder eine E-Mail. Henning, an welche Adresse schickt man dann eine E-Mail am besten an uns?
An doppelspitze@posteo.de.
Das ist richtig. Und die Fanpost werden wir wieder sortieren und dann auch mal hier zur Sprache bringen. Und ja, wir wünschen euch jetzt einen guten Start in diese Woche, die sich wieder einiges, auf die wir uns wieder ein bisschen einstellen müssen, weil sich einiges verändert. Und bleibt alle gesund. Bis dann. Ciao.
Stay home, stay tuned. Und einen schönen dritten Advent. Bis bald.